Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Das hier sind zwei von schätzungsweise 4000 Schülerinnen und Studentinnen, die heute demonstriert haben in Hamburg für den Klimaschutz.
Das ist zwar ein sehr komplexes Thema und für viele auch schwer zu fassen, aber ich denke nicht, dass uns das von der Handlung abhalten sollte, weil das einfach super wichtig ist, weil es hier um unsere aller Zukunft geht.
Wir sind hier, damit wir irgendwie was verändern können, weil man sich ein bisschen ohnmächtig fühlt, wenn diese ganzen Politiker Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft beeinflussen.
Es gab auch einen prominenten Gast heute, die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die ist extra angereist und sie ist zum ersten Mal dabei gewesen bei einer Demo in Deutschland. Was motiviert die Schüler, die Studentinnen und was bringt das am Ende für den Klimaschutz? Unser Reporter Johannes Döbbelt hat bei den Fridays for Future Demos mal nachgehört. Er war dafür in Düsseldorf unterwegs und was die Demonstrantinnen ihm erzählt haben, das erfahrt ihr im frischen Podcast vom Update am Freitag, den 1. März. Außerdem geht's um den Paragraphen 219a. Die Linkspartei, Grüne und FDP, die wollen ja Klage einreichen beim Bundesverfassungsgericht. Sie wollen das sogenannte Werbeverbot kippen für Abtreibung.
Für mich wirkt das Ganze ein bisschen wie die Verlagerung eines Streits, den man auf der politischen Bühne eben nicht auf ganzer Linie gewonnen hat, nach Karlsruhe.
Das ist Konstantin van Leinden, der ist Journalist, beschäftigt sich mit Rechtsfragen und er glaubt eben nicht, dass diese Klage erfolgreich sein wird. Und er wird uns in dieser halben Stunde auch noch erklären, warum er das bezweifelt. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Vergangenen Donnerstag ist diese Reform des Paragraphen 219 ja erst verabschiedet worden und seit heute ist dann klar, Linke, Grüne und die FDP prüfen eine Klage dagegen und zwar vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie wollen, dass der Paragraph 219a komplett gestrichen wird aus dem Strafgesetzbuch. Die Reform ist ja ohnehin umstritten gewesen von Anfang an. Die zentrale Kritik, dass es eben für Ärztinnen, auch für Krankenhäuser, weiterhin strafbar ist, über Abtreibungen zu informieren. Was eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht bedeuten würde, das kann uns Konstantin van Leinden sagen. Der ist Journalist, beschäftigt sich mit Rechtsfragen. Und ich habe mit ihm gesprochen und ich wollte erstmal von ihm wissen, was eigentlich eine Normenkontrollklage ist. Nämlich genau das ist es, was Linkspartei, Grüne und FDP jetzt eben eingereicht haben. Also was sollten wir darüber wissen?
Ja, also es gibt ja grundsätzlich verschiedene Wege, wie Streitigkeiten vor dem Bundesverfassungsgericht landen können. Die häufigste ist sicherlich die normale Verfassungsbeschwerde. Da geht also ein einzelner Bürger hin und sagt, ich fühle mich durch dieses und jenes Gesetz oder diese und jene Maßnahme der Exekutive in meinen Grundrechten verletzt. Die unterliegt aber relativ strengen Anforderungen. Da müsste also zum Beispiel, damit jetzt gegen dieses neue Gesetz ein einzelner Bürger eine Verfassungsbeschwerde erheben könnte, müsste derjenige erstmal nach dem neuen 219a verurteilt werden. Dann müsste er auch noch die ganzen Instanzen im normalen strafrechtlichen Instanzenzug durchlaufen und dann könnte er irgendwann mal vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. So, das ist aber genau nicht das, was hier passiert, sondern die abstrakte Normenkontrolle. Das ist ein Instrument, mit dem ein Gesetz sozusagen schon vorab, bevor es überhaupt irgendwo konkret angewendet wird, überprüft werden kann auf seine Verfassungsmäßigkeit hin. Und die kann bzw. muss beantragt werden von mindestens 25% der Abgeordneten des Bundestags. Das ist also ein Mittel, mit dem die Opposition Gesetze der Regierung auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin abklopfen lassen kann.
Okay, also es ist keine Verfassungsbeschwerde, sondern eben diese Normenkontrollklage. Jetzt war ja dieses Gesetz schon vor der Änderung, vor der Reform auch rechtlich sehr umstritten. Welche Strategie könnten die drei Parteien denn verfolgen? Also wo ist dieses Gesetz überhaupt angreifbar?
Ja, also ich habe offen gesagt meine starken Zweifel, dass es im Ergebnis mit Erfolg angreifbar sein wird. Für mich wirkt das Ganze ein bisschen wie die Verlagerung eines Streits, den man auf der politischen Bühne eben verloren oder jedenfalls nicht auf ganzer Linie gewonnen hat, nach Karlsruhe. Und das kann man natürlich machen, aber wird damit im Zweifelsfall nicht durchdringen. Aber um den drei Parteien trotzdem Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, ich denke, sie könnten sicherlich zwei Punkte argumentieren. Der eine wäre, dass sie sagen, Strafrecht ist Ultima Ratio im deutschen Recht. Das heißt, nicht jedes irgendwie nicht wünschenswerte Verhalten darf auch gleich strafrechtlich bedroht werden. Nicht alles, was wir irgendwie doof finden, darf auch dem Strafrecht unterstellt sein. Und hier könnte man argumentieren, dass sich das, wenn es denn überhaupt irgendwie problematisch ist, es ausreichen würde, das auf der Ebene des Berufsrechts zu verhandeln. Das, was es ja, wo es ja im Übrigen auch verboten ist, in der Tat reißerische Werbung oder Ähnliches zu machen.
Also das ist der eine Punkt. Und der zweite könnte welcher sein?
Der zweite könnte derjenige sein, dass es natürlich einen gewissen Eingriff in die Berufsfreiheit, in die ja auch eben vom Grundgesetz geschützte Berufsfreiheit der Ärzte darstellt. Die dürfen jetzt eben nicht mehr oder dürfen ja auch bisher schon nicht ganz frei für ihre Leistungen werben in diesem Punkt. Aber da wird man sagen müssen, es ist zwar ein Eingriff, aber es ist eben ein relativ geringfügiger Eingriff. Sie dürfen die Schwangerschaftsabbrüche ja vornehmen. Wenn Sie das nicht dürften, wäre es zum Beispiel schon ein schwerwiegenderer Eingriff. Sie dürfen jetzt ja sogar darüber informieren. Sie dürfen nur eben nicht dafür werben. Im Grunde genommen, wenn eine Verfassungsbeschwerde respektive eine Normenkontrollklage gegen den neuen 219a Erfolg haben sollte, dann müsste sie ja gegen den alten 219a erst recht Erfolg gehabt haben, denn der neue ist ja quasi nur eine mildere Variante des alten.
Ja, insofern, als dass die Ärzte jetzt schreiben dürfen, dass sie eine Abtreibung vornehmen, aber sie dürfen eben nichts dazu sagen, welche Methoden sie anwenden. Das ist ja im Endeffekt das, was ausgelagert wird. Und sie dürfen eben auch nicht angeben, dass sie das gegen Bezahlung machen.
Genau, aber all das durften sie halt bisher auch nicht und noch dazu durften sie noch nicht mal erwähnen, dass sie es überhaupt machen. Also war der Eingriff ja bisher sogar noch ein größerer, als es jetzt ist. Deshalb habe ich meine starken Zweifel, dass das insoweit durchgehen wird.
Okay, du hast Zweifel. Vielleicht können wir es trotzdem mal kurz theoretisch durchspielen, welche Auswirkungen das hätte, wenn das Gericht denn der Klage überhaupt stattgibt.
Naja, wenn das Gericht der Klage stattgäbe, dann wäre damit eben festgestellt, dass dieser neue 219a verfassungswidrig ist. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht im Einzelnen noch zwei verschiedene Möglichkeiten. Also es kann eine Norm entweder sofort als unanwendbar erklären oder es kann dem Gesetzgeber auch eine gewisse Übergangsfrist setzen, um dann eine neue Norm zu schaffen, die an ihre Stelle tritt und diese dann eben in hoffentlich dann verfassungsmäßiger Weise ersetzt. Das wäre dann dem Bundesverfassungsgericht überlassen, wie es das für sinnvoll hielte.
Linkspartei, Grüne und FDP wollen das Gesetz zum Paragraf 219a prüfen lassen vor dem Bundesverfassungsgericht. Einschätzung dazu von Konstantin van Leyden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer mit einer Waffe rumballert und jemanden erschießt, muss damit rechnen, dass man ihn als Mörder verurteilt. Wer aber in einem Auto durch eine Innenstadt rast und dabei einen Menschen totfährt, der kommt oft mit einer milderen Strafe davon. Aglaya Dana aus den Nachrichten. Heute ist ein Urteil gefallen, das in eine andere Richtung zeigt.
Heute ist das erste Mal ein Raser auch in der letzten Instanz rechtskräftig als Mörder verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil des Landgerichts Hamburg bestätigt. Das hatte den Mann letztes Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt. Der war dann aber in Revision gegangen. Die Bundesrichter, die sagen jetzt aber, nee, diese Revision ist unbegründet. Das Urteil bleibt bestehen.
Was hat der Mann denn gemacht? Also es hat ja einige Raserfälle gegeben in den vergangenen Jahren.
Ja, das ist jetzt ein Fall aus Hamburg von vor knapp 2 Jahren. Der damals 24-Jährige hat ein Taxi gestohlen, ist damit dann losgefahren, obwohl er Alkohol getrunken hatte und obwohl er keinen Führerschein hatte. Die Polizei ist ihm gefolgt und daraufhin hat der Mann versucht zu fliehen. Er ist dann mit Tempo 130 durch die Hamburger Innenstadt gerast und dann auch in den Gegenverkehr rein und ist dann mit dem Großraumtaxi zusammengeprallt. Ein 22-jähriger Mann starb und 2 Menschen wurden schwer verletzt.
Und dafür hat der Mann jetzt lebenslänglich bekommen. Warum stand denn das Urteil Mord zur Debatte?
Weil das eine juristisch unglaublich heikle Frage ist, war das jetzt nun Tötung oder war das Mord? Denn laut Strafgesetzbuch steckt hinter einem Mord ein bestimmter Vorsatz. Das kann zum Beispiel Mordlust sein oder Habgier. Und da gibt es bei diesen Raserurteilen immer große Diskussionen. Wollten die Raser wirklich Menschen vorsätzlich umbringen oder wollen die einfach rasen und dann passieren halt in Anführungsstriche Unfälle. Und das ist dann juristisch fahrlässige Tötung. Und in diesem aktuellen Fall haben die Hamburger Richter eben gesagt, nee, der Mann hatte einen bedingten Tötungsvorsatz, weil ihm das Leben anderer und auch sein eigenes Leben gleichgültig gewesen ist.
Das ist jetzt das erste Mal, dass so ein Mordurteil auch bestätigt worden ist?
Genau. Letztes Jahr hat der BGH ein ähnliches Mordurteil gegen zwei Raser kassiert. Die Männer hatten sich 2016 in Berlin auf dem Kudamm ein illegales Autorennen geliefert und einen Unfall verursacht, bei dem ein Mann starb. Und in diesem Fall fanden die Richter, dass die Anklage eben nicht genug Belege vorgelegt hat dafür, dass die Männer einen Tötungsvorsatz hatten. Und dieser Fall wird jetzt gerade nochmal neu verhandelt.
Es ist aber generell eine langsame Entwicklung hin eben zu einer härteren Strafe für Raser, oder?
Ja, manche haben vielleicht noch in Erinnerung ein Urteil von 2016 gegen zwei Raser in Köln. Die hatten eine Radfahrerin getötet und hatten dafür knapp 2 Jahre bekommen, aber auf Bewährung.
Ich erinnere mich auch daran, dass das natürlich viele Leute empört hat, weil man das ja nicht nachvollziehen kann eigentlich, ne?
Ja, das konnten wir nicht nachvollziehen und auch der BGH hat damals reagiert und gesagt, das widerspricht dem Rechtsempfinden der Menschen. Die hatten auch noch ein paar andere Kritikpunkte an dem Urteil, aber die Folge war dann, die Bewährung wurde gestrichen, die Männer mussten doch in Haft. Und die Politik hat damals auch reagiert und den Strafrahmen für illegale Autorennen erhöht auf bis zu 10 Jahre Haft.
Und heute ist das erste Mordurteil gegen einen Raser als rechtskräftig erklärt worden. Infos dazu von unserer Kollegin aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, Aglaya Dane.
Deutschlandfunk Nova Update.
I am very proud to stand with you here today in Hamburg. You, the German students, have made history and you should be very proud of yourselves.
Das ist Greta Thunberg, 16 Jahre alt, Umweltaktivistin und diejenige, die die Fridays for Future Demos mit auf den Weg gebracht hat. Heute hat sie die Studentinnen und Schülerinnen in Hamburg unterstützt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Das passiert ja schon seit Monaten, ne? Immer wieder freitags, nicht nur in Hamburg, sondern auf der ganzen Welt. Was motiviert die Schülerinnen, die Studentinnen eigentlich jeden Freitag auch in Deutschland die Schule zu schwänzen und im schlimmsten Fall auch schlechte Zeugnisse zu riskieren, um eben auf eine Demo zu gehen? Was bringt das Ganze am Ende? Unser Reporter Johannes Döbbelt war heute bei der Fridays for Future Demo in Düsseldorf dabei.
Geht auch durchaus aus den Gruppen raus, redet miteinander und eigentlich ist ein guter Einstieg immer, wieso bist du eigentlich hier, was ist deine Motivation für deine Zukunft zu kämpfen? Dankeschön.
Geschätzt so um die 120 Schüler, Studenten und auch ein paar Eltern sind gekommen auf den Platz vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf. Das Besondere an diesem Freitag, die Schule schwänzen musste heute ausnahmsweise mal niemand, denn wegen der Karnevalstage ist hier gerade sowieso frei. Donnerstag feiern, Freitag demonstrieren.
Ja, gestern war ich tatsächlich auch noch in der Stadt, aber sind dann auch schon gegen 17 Uhr zurück. Das heißt, dass wir heute halbwegs vernünftig hier sitzen können.
Ja, gestern war ich gut in der Altstadt, na klar. Aber
Heute wieder fit.
Genau, heute ist Freitag, heute gehört das jetzt in meinen Alltag.
Alle wirken hier ziemlich entspannt. Viele haben selbstgebastelte Tafeln und Schilder in der Hand oder tragen Banner als so eine Art Umhang um den Hals. Die Botschaften: Kohle stoppen, Klima schützen. Andere sitzen einfach mit ein paar Freunden auf einer Decke und frühstücken was. Einer spielt was auf der Ukulele. Und etwas lauter wird's meist nur dann, wenn die Kamerateams die Demonstranten darum bitten, mal ein paar Parolen zu skandieren. Gemeinsam haben aber alle, mit denen ich spreche, dass sie wirklich überzeugt sind, dass sich was ändern muss.
Letztes Jahr der Sommer, jetzt die Kältewelle in den USA, ausgelöst durch den Klimawandel. Das sind einfach Auswirkungen, die man jetzt sehen kann und deswegen sollte man jetzt was ändern und nicht sagen, oh, wir bleiben noch bis 2038 in der Kohle drin, weil Kohle so super ist.
Auf der Couch sitzen und sagen, Klimaschutz ist wichtig, kann jeder. So, es kommt halt auch darauf an, dass man dann auch wirklich so zur Veranstaltung wie heute hier hinkommt und halt auch, dass jeder den Schritt macht und versucht, was zu verändern.
Die Schüler und Studenten in Düsseldorf sind längst nicht die einzigen, die auf die Straße gehen. In rund 30 deutschen Städten gab es heute wieder die Fridays for Future Demos. Und für den 15. März ist dann sogar ein internationaler Protesttag geplant. Mit parallelen Schulstreiks und Demos weltweit. Zum Beispiel auch in Schweden, Australien, Japan und den USA.
Wir haben jetzt für den 15.3. ist ja eine große Demo. Und da haben wir für die Schule es geschafft, dass wir mit 3-4 Kursen als Exkursion auf die Demo gehen. Das heißt, da ist die Schule dann auch mit dabei.
Bei den vergangenen Freitagen war das allerdings nicht so einfach. Schüler werden für Demos nämlich in der Regel nicht beurlaubt. Die zuständigen Behörden, verschiedene Ministerpräsidenten und auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek haben immer wieder klargemacht, demonstrieren für den Klimaschutz, ja, sehr gern, aber bitte nicht in der Schulzeit, sondern in der Freizeit. Wer trotzdem auf die Straße gehen will, muss schwänzen. Und das haben viele auch gemacht.
Bei uns wissen die Lehrer wahrscheinlich auch, dass wir mit der Freitags fehlen, dass wir hier sind. Aber wir dürfen auch nicht sagen, dass wir hier sind, sondern müssen irgendwelche anderen Sachen sagen, warum wir fehlen müssen.
Okay, was hast du zum Beispiel gesagt?
Also, dass ich einfach krank bin, weil da können Lehrer ja eigentlich nichts sagen.
Ist immer so eine Gratwanderung zwischen, was darf man jetzt, wie viel darf man den Lehrern sagen, wie viel sollte man dem Rektor sagen. Letztendlich läuft es bei mir jetzt auch auf unentschuldigte Fehlstunden raus.
Dann kann es halt passieren, dass ich nicht zu meinem Abitur zugelassen werde. Das heißt, ich muss jetzt halt gucken, wie oft ich noch da sein kann, um halt nicht diese Zulassung zu verlieren quasi.
Die Fridays for Future-Bewegung ist ziemlich gut organisiert. Über WhatsApp und Telegram werden Aktionen verabredet. Es gibt regelmäßige Vollversammlungen der Aktivisten in den verschiedenen Städten. Und die wählen Delegierte, die wiederum mit den anderen rund 190 Ortsgruppen einmal pro Woche per Telefonkonferenz Kontakt halten. Ein Team um die Studentin Luisa Neubauer, die zum Gesicht der Bewegung in Deutschland geworden ist, koordiniert das Ganze und gibt Interviews, macht Social-Media-Arbeit und fährt von einem Klimaschutz-Event zum nächsten. Aber bringt das alles am Ende auch was fürs Klima? Die Demonstranten in Düsseldorf sind einigermaßen optimistisch.
Ich hoffe, dass auch die Politik jetzt irgendetwas tun wird. Aber ich hoffe auch, dass andere Menschen zum Beispiel selber in ihrem Verhalten etwas ändern werden und in ihrem privaten Leben quasi mehr darauf achten, was sie tun.
Ich denke, wenn jetzt nachmittags irgendwelche Demos wären, dann wäre es nicht so deutlich. Aber so fällt es halt im Betrieb auf und stört quasi den normalen Schulbetrieb. Und dann muss die Politik, denke ich mal, früher oder später reagieren.
Ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Aber ich kämpfe natürlich dafür, dass jetzt das erfolgreich wird, dass wir es wirklich groß ziehen. Und dann, glaube ich, kann das was werden, ja.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gleichberechtigung, das heißt auch gleich bezahlt werden für gleiche Arbeit. Und da hapert es noch in Deutschland und Europa. Allerdings wird es langsam besser. Das sagt eine neue Studie des Instituts für der deutschen Wirtschaft in Köln. Die ist heute erschienen. Die Lohnlücke ist in Europa und in Deutschland leicht gesunken. Pascal Fischer hat sich damit heute nochmal auseinandergesetzt für Deutschlandfunk Nova. Pascal, wie sehen die Zahlen denn aus konkret?
Na, schauen wir uns mal Deutschland an. 2010, da gab es eine Lohnlücke von 22% und 4 Jahre später waren es dann nur noch 20,7%.
Okay, das ist jetzt der Unterschied ganz allgemein zwischen dem, was Frauen und Männer verdienen. Was ist denn mit der bereinigten Lohnlücke, also den Gehältern, die ähnlich qualifizierte Männer und Frauen verdienen?
Ja, da sieht es noch besser aus. Lass mich das nochmal kurz erklären. Mhm. Da rechnet man ja sozusagen Faktoren raus wie Teilzeitarbeit, Beruf, Branche, Betriebsgröße, Bildung. Warum? Naja, die Idee ist ganz einfach. Mehr Frauen arbeiten zum Beispiel Teilzeit. Und im Schnitt verdienen die dann ja logischerweise weniger pro Monat. Aber du möchtest ja eben wissen, wie viele Männer und Frauen in vergleichbaren Situationen verdienen. Also Vollzeitmänner versus Vollzeitfrauen zum Beispiel. Also rechnest du solche Faktoren eben raus. Und auch bei diesem bereinigten Wert ist es also besser geworden. 2010 waren es noch 7,7% Unterschied, 4 Jahre später nur noch 5,8%.
Es geht jetzt immer um 2010 und 2014. Warum sind das immer noch alte Zahlen?
Ja, das IW Köln nutzt Daten des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Das sind einfach bestimmte Daten, die nur alle 4 Jahre erhoben werden. Das geht nicht anders. Ja. Und diese Daten sind aber eben wichtig für diesen bereinigten Wert.
Wo stehen wir denn da im europaweiten Vergleich?
Bei den Staaten mit der geringsten bereinigten Entgeltlücke, nur Belgien ist besser mit 2% Unterschied. Estland zum Vergleich, das ist Schlusslicht mit fast 17% Unterschied.
Da würden wahrscheinlich jetzt einige Frauen sagen, komisch. Warum fühlt sich das denn nicht so an?
Ja, das hören wir natürlich immer wieder. Frauen verdienen so viel weniger. Ganz pauschal, ja, das stimmt. Das ist eben diese allgemeine Lohnlücke. Da vergleichst du aber auch im Extrem, sagen wir mal, einen Anwalt mit einer Putzfrau. Berücksichtigst du jetzt aber die Faktoren wie Teilzeitarbeit, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Branchen, dann vergleichst du ja ähnlich qualifizierte Männer und Frauen. Also, dann vergleichst du einen Anwalt mit einer Anwältin, einen Raumpfleger mit einer Raumpflegerin. Und so schrumpft dann diese Lohnlücke zur bereinigten Lohnlücke zusammen. Und zwar in Deutschland so erheblich wie sonst nirgendwo in Europa, sagt die Studie. Und die sagt eben auch, diese Faktoren wie Teilzeit oder Branche, die sind sehr, sehr bestimmt für diesen großen Abstand dann. Heißt, besonders viele Frauen in Deutschland arbeiten eben in Teilzeit oder in Berufen oder Branchen, die schlechter bezahlt sind.
Warum ist die Lohnlücke denn überhaupt geringer geworden?
Ja, darüber weiß die Studie nichts. Das ist jetzt erstmal nur dieser Befund.
Okay. Aber kann man sagen, es gibt weniger Diskriminierung von Frauen in Deutschland wegen eines geringeren Gender Pay Gaps?
Die EU-Kommission versteht die Zahlen ja eindeutig so. Deshalb lässt sie ja auch so etwas nochmal separat erheben. Aber das ist jetzt nicht unbedingt wasserdicht belegt, dass Frauen einfach diskriminiert werden beim Gehalt. Jörg Schmidt vom IW Köln sagt, man kann die neue Studie ja mal konsequent zu Ende denken. Also die Lohnlücke, diese allgemeine, ist ja groß. Die um einige Faktoren bereinigte Lohnlücke ist jetzt schon viel kleiner.
Ich würde eben vermuten, dass die bereinigte Lohnlücke eben noch geringer ausfällt, wenn man weitere Faktoren mit reinnehmen könnte, dass man dann sozusagen am Ende eine noch geringere bereinigte Lohnlücke hat und eigentlich noch mehr des Lohnunterschieds erklären kann.
Also mit anderen Worten, vielleicht diskriminiert der Chef doch nicht, sondern wir übersehen immer noch irgendwelche Faktoren.
Ja, okay, aber welche könnten das sein?
Naja, ganz banal, Zeiten, in denen Frauen zum Beispiel wegen der Kindererziehung pausieren. Das muss einen Effekt auf Karriere und Gehalt haben, aber exakte Daten liegen dazu nicht vor und werden nicht eingerechnet. Außerdem ist ja sowas denkbar wie Risikobereitschaft, zum Beispiel beim Jobwechsel oder einfach Verhandlungsgeschick. Das sind natürlich auch sehr schwer messbare Faktoren jetzt.
Empfiehlt die Studie denn auch irgendwas, also zum Beispiel Maßnahmen, um diesen Gender Pay Gap noch kleiner zu kriegen?
Nee, erstmal nicht. Aber sie meldet auch Skepsis an der EU-Politik an. Die EU-Kommission hatte schon 2014 von den Mitgliedstaaten Transparenzmaßnahmen gefordert. Ja? Zum Beispiel gibt es ja in Deutschland diesen Auskunftsanspruch. Deine Firma muss dir als Frau sagen können, wie viel ein Mann in einer vergleichbaren Position verdient. Aber Jörg Schmidt vom IW Köln sagt,
ich bin da auch skeptisch, dass mit solchen Transparenzmaßnahmen viel erreicht wird an der Stelle, weil mein Fokus wäre eben an den Faktoren anzusetzen, die wir kennen, wenn man eben darüber nachdenkt, sozusagen auch Fortschritte zu erzielen.
Also mal ganz plakativ gesagt, lieber mehr Frauen in Ingenieursberufe und aus der Teilzeit holen. Muss man jetzt nicht so sehen, das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut zum Beispiel, das sagt in einer Studie auch aus diesem Februar, Transparenz ist schon auch ein wichtiger Baustein.
Und die aktuelle Studie sagt, die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen in Europa und auch in Deutschland sind kleiner geworden. Hintergründe dazu von unserem Reporter Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit November sitzt der deutsche Journalist Billy Six im Geheimdienstgefängnis in Caracas in Venezuela. Erst hieß es, er sollte vor ein Militärgericht kommen. Jetzt ist klar, er kommt doch vor ein Zivilgericht. Das ist für seinen Fall zuständig. Mehr Hintergründe hat Anne-Kathrin Mellmann. Das ist unsere Korrespondentin in Caracas. Anne-Kathrin, was wird Billy Six denn vorgeworfen?
Sein Anwalt, den er jetzt erst hat seit ganz kurzem, der hat mir erzählt, dass er wohl schon in die Akte einsehen konnte. Also in die Akte, die es beim Militärgericht gab über ihn. Billy Six sollte eigentlich erst vor ein Militärtribunal gestellt werden. Das haben die Anwälte nun aber verhindern können, weil sie dort klargestellt haben, dieser Fall hat mit der Militärgerichtsbarkeit überhaupt nichts zu tun. Und sie haben dann also aus der Akte entnommen, dass Billy wohl unter anderem angeklagt werden sollte wegen Vaterlandsverrats, was nun natürlich ein bisschen absurd ist, weil er ein Deutscher ist und kein Venezolaner und insofern auch diesem Land gegenüber keine Verpflichtungen hat. Des Weiteren wurde ihm dann auch Rebellion zu Last gelegt oder Verletzung von Sicherheitszonen. Darüber gibt es ziemlich viel Spekulation. Was er da genau gemacht hat, ist so ein bisschen unklar. Er hat da offenbar Fotos gemacht, die dann später auf seinem Handy entdeckt wurden. Und diese Fotos legen nun irgendwie den Verdacht nahe, dass er da Sicherheitszonen verletzt hat, sich möglicherweise zu nah herangepirscht hat beim Fotografieren an Funktionäre der sozialistischen Regierung. Aber all das natürlich, das sagen auch die Anwälte, sind ja nun Dinge, die Journalisten nun mal normalerweise tun.
Ist das denn normal für die venezolanische Justiz, dass das 4 Monate dauert, bis es dann tatsächlich zu einer Verhandlung kommt?
Also im Fall von ausländischen Journalisten ist das tatsächlich überhaupt nicht normal. Es hat jetzt viele Verhaftungen gerade in den letzten Wochen gegeben von Ausländern. Ausländer wurden kurzfristig festgesetzt, wurden dann aus dem Land geworfen, auch weil sie ohne Arbeitsvisa in Venezuela unterwegs waren, die seit 2016 vorgeschrieben sind. Aber dass jemand so lange festgehalten wurde und dann auch noch ohne ordentlichen Prozess, das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Billy Six ist da nach meinem Wissen der einzige ausländische Journalist, der so lange im Gefängnis Unternehmens bist.
Warum ist er denn überhaupt nach Venezuela gereist? Also du hast gerade schon gesagt, der hat da fotografiert, ja, aber hatte er einen konkreten Auftrag oder wie war das?
Ob er tatsächlich konkret beauftragt wurde, das ist nicht so ganz klar. Er hat für verschiedene Zeitungen geschrieben, unter anderem für die rechtsgerichtete Junge Freiheit über Venezuela. Da hat er geschrieben über die Versorgungskrise, über die Massenflucht. Er ist dann auch immer wieder in Kolumbien gewesen und hat so den Blick von der anderen Seite auch eingenommen. Viele Venezolaner fliehen ja nach Kolumbien. Und er hat sich schon sehr lange in Venezuela aufgehalten. Er war schon 2017 eingereist, also zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war er schon seit über einem Jahr im Land, offenbar auch ohne dieses vorgeschriebene Visum, aber eben auch, um sich dort länger aufzuhalten. Wahrscheinlich hat er auch nicht nur journalistisch gearbeitet. Nach Auskunft der deutschen Botschaft in Caracas hatte er sich dort auch gemeldet. Also er war dort auch eingetragen auf die Liste der Deutschen, die sich im Land befinden, für alle möglichen Notfälle, die so eintreten können. Und ja, dann wurde er also im November verhaftet und kam sofort in dieses Geheimdienstgefängnis. Und es ist nach wie vor unklar, warum eigentlich.
Bei uns ist Billy Six ja durchaus ein umstrittener Journalist. Du hast gerade schon gesagt, dass er unter anderem eben auch für rechtspopulistische Medien schreibt. Was für ein Typ von Journalist ist er denn, wenn er so unterwegs ist?
Also offenbar nimmt er viele Risiken auch in Kauf bei seiner Arbeit. Das hat die Vergangenheit schon gezeigt. Da ist er als sehr, sehr junger Mann aufgebrochen nach Syrien zum Beispiel, war dann auch mehrere Wochen inhaftiert in Syrien, hat darüber später ein Buch geschrieben. Marsch ins Ungewisse, gefangen im Syrienkrieg. Also möglicherweise ist er jemand, der sehr risikofreudig ist. Venezuela ist im Moment auch eher ein Krisengebiet. Es ist sehr gefährlich, dort für Journalisten zu arbeiten. Vor allen Dingen ist es eben gefährlich für Journalisten, die dort kein ordentliches Visum haben. Und dieses Risiko hat er offenbar auch ja in Kauf genommen. Und warum er jetzt da so lange im Gefängnis ist, wie er dort klarkommt, das ist alles noch relativ unklar. Also es gibt so ein paar Informationen jetzt von seinem Anwalt, der hat mir erzählt, dass es ihm da wohl körperlich ganz gut geht, psychisch aber nicht so sehr, weil er sich da sehr isoliert fühlt. Und das war für mich dann auch interessant zu hören, dass Billy Six wohl offenbar nur sehr schlecht, sehr wenig Spanisch spricht. Also obwohl er nun nach Venezuela gegangen ist und sich dort so lange aufgehalten hat. Das ist natürlich dann auch nicht so leicht zu recherchieren. Und das führt nun auch zu dieser Isolation in dem Gefängnis, weil seine Mithäftlinge eben auch nur sehr schlecht Englisch sprechen.
Der deutsche Journalist Billy Six kommt in Venezuela vor ein Zivilgericht. Hintergründe dazu habt ihr bekommen aus Caracas von Anne-Kathrin Mellmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.